Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Montag, an dem wir alle im eigenen Saft zerfließen. Falls euch nicht so warm ist oder ihr eine Möglichkeit gefunden habt, euch abzukühlen, ihr Glücklichen, ich habe die leider nicht. Wir haben gerade festgestellt, bei mir vor der Tür ist es im Schatten 29 Grad und hier in diesem Büro, würde ich schätzen, bewegen wir uns so zwischen 35 und 40. Das heißt, falls ich irgendwann einfach vom Stuhl falle, seht es mir nach. Ich habe auch schon gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich durchhalte. Dieses Haus braucht ein bisschen, bis es auskühlt. Aber ja, mir ist sehr warm.
Müssen wir dann irgendeine Notfallnummer anrufen? Oder
Nein, das ist okay. Ich hoffe, wenn ich umfalle, ist das laut genug, dass mein Mann das hört und mich dann retten kommt. Dann lernt er den auch endlich mal kennen.
Ja, sehr gut.
Wie dann hier panisch vor diesem Schreibtisch auf- und abspringt. Das wird bestimmt gut. Genau, also es ist sehr warm. Der Moritz ist ein bisschen erkältet. Deswegen, ich denke, wir werden vielleicht nicht ganz so lange machen, wie wir das sonst immer machen. Aber wir geben uns natürlich Mühe. Wir haben auch ein Thema rausgesucht, das wir, glaube ich, haben wir schon festgestellt, erschöpfend diskutieren könnten, wenn wir es wollten. Aber wir sind natürlich akkurat vorbereitet, dass wir das auch in ein bisschen kürzer hinkriegen, denke ich.
Ja, ich bin so gut vorbereitet.
Ja, der Moritz hat vor allem eine Liste geschrieben mit den Abenteuern, wo er sie in eine Reihenfolge sortiert hat, die ich nicht lesen kann. Das ist besonders schön.
Ja.
Was? Ja.
Stell dich nicht so an.
Mein Kommentar zu dieser Liste, als er die geschenkt hat, war, du hättest Arzt werden sollen. Tja.
Mein Kommentar war, dass ich das einfach ignoriert habe.
Ja, richtig, er hat einfach gar nichts dazu gesagt. Genau. Und hat sich voll geschmäht gefühlt. Ich kann euch übrigens noch was zeigen, ist kurz off topic, aber momentan die Situation im Garten, ich habe ja gesagt, es ist sehr warm. Die Situation im Garten sieht so aus gerade.
Oh.
Ja, das ist sehr, sehr süß gerade und flauschig. Ja. So. Aber wir sind hier, um heute über Sandkisten oder Sandboxing zu reden. Und zwar im aventurischen Kontext, vielleicht ein kleines bisschen auch im myranischen Kontext. Wir wollten darüber reden, was ist eine Sandbox überhaupt im Rollenspiel, beziehungsweise bei DSA. Gibt es sowas bei DSA überhaupt? Sollte man das machen? Sollte man das vielleicht nicht machen? Was halten wir persönlich davon? Und dann haben wir Beispiele rausgesucht, wo gesandboxed wurde, also welche offiziellen Abenteuer und Publikationen sich als Sandbox gebrauchen lassen. Und ja, da reden wir jetzt gleich drüber mit euch. Freuen euch auf den Input. Benehmt euch bitte wie immer gut. Der Chat ist mitgeschnitten. Aber da könnt ihr dann auch, wenn ihr zum Beispiel irgendwie ein Sandbox-Erlebnis habt, was ihr besonders gut fandet, knallt es gerne hier mit in den Chat. Falls ihr das später auf YouTube seht, schreibt es uns in die Kommentare. Wir werden das nicht erschöpfend behandelt hier. Wir werden auch mit Sicherheit nicht alles erwischt haben. Sagt uns, was ihr denkt. Es interessiert uns und wir lesen das. So.
Übrigens, vielleicht noch zu deinem und ein bisschen Myranor. In der Tat könnten wir wahrscheinlich zu Myranor und Sandbox eine eigene Folge machen.
Können wir.
Da gibt es gerade bei den neueren Abenteuern einige, wo wirklich viele Elemente zumindest vorkommen. Mehr als ich so in den ersten ungefähr 100 Aventurien-Abenteuern gefunden habe.
Vielleicht sollten wir das tatsächlich irgendwann mal machen, ja. Es läuft ja gerade noch dieses Crowdfunding für Myranor 5th Edition. Ja.
Und im Chat wird etwas verlangt, was ich sowieso machen würde jetzt gleich. Und zwar das Versuchen, irgendwie begrifflich zu klären, was das ist, außer dass wir gleich uns unsere Förmchen gegenseitig klauen und Sand in die Augen werfen, wenn wir uns nicht einig sind.
Mhm. Okay. Was ist denn eine Sandbox, deiner persönlichen Meinung nach?
Ja. Ganz grob ist es ein Teil einer Welt oder eine Welt, die von der Spielleitung zur Verfügung gestellt wird. Oh man, da, wir sind bei DSA, wir dürfen MeisterInnen sagen.
Wie schön. Ja, darfst du.
Und in der es nicht zwingend eine feste zu spielende Geschichte gibt, sondern in der es unzählig viele potenziell zu erzählende Geschichten gibt, die die Gruppe sich selber sucht und erlebt. Mhm. Ich wollte so ein bisschen vorwegschicken, dass mir Mitte der 80er aufgefallen ist, dass ich da schon im Bereich DSA und D&D ein wenig auseinandergelebt haben. Ja. Und das führt dazu, dass wir vielleicht heute weniger Sandboxen finden, als es sein könnte. Mhm. Denn bei den D&D-Boxen der Jahre 83, 84, 85, also die rote Basis, die blaue Experten, die türkise Ausbau und die schwarze Masterbox, da war das so, die rote Box ist für die Stufen 1 bis 3 und die war einfach für Dungeons. Das war einfach so. Woanders hat es da nicht hinzugehen. Und in der blauen Box, im Expertenset für die Boxen 4 bis für die Stufen 4 bis 14, ging es dann tatsächlich in die große weite Welt hinaus. Das heißt, da wurde dann wirklich mit auch Regeln unterfüttert, wie erschaffe ich eine Welt, wie sorge ich dafür, dass die lebendig ist, was tue ich, wo setze ich da meine Akzente, wie kann ich die Gruppe da reinsetzen, ohne dass sie blind rumstehen und nicht wissen, was sie tun sollen. Und die Jungs, sind ja vor allem Jungs, die das D&D übersetzt haben, haben ja dann auch das Schwarze Auge entworfen. Und die haben erst so tatsächlich die ersten, sagen wir mal 20, 25 Abenteuer, größtenteils recht D&D gestaltet. Also so kleine Dungeons mit so ein bisschen was Vorgeschaltetem, manchmal so ein bisschen Detektiv, manchmal so ein kleines bisschen Natur, wo man aus Versehen durch musste. Das war noch recht ähnlich. Aber dann schien es mir, als würde so 86, 87, 88 das Ganze kippen und in zwei Richtungen bei DSA wandern. Und zwar einmal, wir wollen unsere HeldInnen ganz besonders gestalten und ins Zentrum des Ganzen setzen. Und wir sind eigentlich ziemlich geile RomanautorInnen. Lass uns doch so geile Romane schreiben, die dann spielen können. Was ich noch vor einigen Jahren bestritten hätte, dass es Spaß machen kann. Aber mittlerweile sehe ich, das funktioniert auch. Das ist halt nicht zwingend was für mich, aber das kann Spaß machen. Naja, auf jeden Fall gibt es deswegen halt gerade so in den ersten 1, 2, 3 DSA-Jahren, so 84 bis 86, gibt es ein paar sandboxige Dinge, so ein bisschen am Rande. Und danach wurde das recht rar. Und dann kam eigentlich erst wieder zu Beginn der 2000er sowas. Aber das werden wir vielleicht gleich so ein bisschen sehen bei den Sachen, die wir besprechen. Also, eine Sandbox ist ein Teil einer Welt, wo Hintergründe existieren, wo Welt existiert, wo Welt simuliert wird und wo die Gruppe Dinge tun kann. Aber sich halt proaktiv um Dinge kümmern müssen. Klar kann ich da als Spielleitung die klassische Anschlagtafel beim Bürgermeister haben, wo drei Aufträge sind. Oder die Kirchen können sagen, wir bräuchten Leute, die das und das machen. Oder die Händlerin oder was auch immer. Aber im Prinzip, ich will nicht, dass jetzt genau diese Händlerin die Geschichte antippt, aber es könnte sein. So, Sandbox.
Ja, genau. Ich möchte dazu noch ergänzen, dass es nicht heißt, dass es keinen Plot geben kann, tatsächlich. Also ja, man kann durchaus einen Plot haben. Man muss nur flexibel sein und auch damit leben, dass die Spielenden vielleicht einfach dran vorbeilaufen möchten. Man kann zum Beispiel auch eine Sandbox haben, in der Dinge zufällig bestimmt werden. Teilweise. Also das würde ich jetzt nochmal mit in den Pott werfen. Also zum Beispiel, wenn man auf einer Reise ist, können Dinge festgeschrieben sein. So in dieser Gegend gibt es folgende Monster. Oder es kann eine Zufallstabelle geben mit, können ihre Begegnungen sein auf der Reise. Muss nicht zwingend ausformuliert sein. Also wichtig ist halt nur das, was du gesagt hast. Die Leute müssen im Prinzip sich dort nach Belieben mit Förmchen und Schaufel austoben dürfen.
Vielleicht noch als Tipp, es gibt hier dieses kleine Heftchen der Hexcrawl, was ich mal geschrieben habe, irgendwann an einem regnerischen Vormittag. Das ist eine Art von Sandbox-Spiel. Es gibt natürlich mehrere, das muss nicht zwingend auf einer Hexkarte sein. Aber das könnt ihr, glaube ich, als PDF auf der Seite von System Matters kostenlos runterladen und euch das so ein bisschen reinziehen. Da gebe ich sowohl Theorie als auch so ein paar praktische Tipps und schreibe, wo ihr dann als Spielleitung drauf achten könntet, was sich in den letzten 100 Jahren bewährt hat. Wie immer habe ich natürlich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen oder die einzige Weisheit, aber so funktioniert es bei mir. Vielleicht ja bei euch auch.
Nee, dann auch noch die sehr schöne und sehr richtige Anmerkung aus dem Chat. Eine Sandbox ist kein Steinbruch. Genau, auch das finde ich wichtig zu betonen. Es gibt ganz viele Leute, die hören Sandbox und denken sich dann, da kriege ich dann irgendwelche Bestandteile oder Dinge hingeworfen und muss dann alles selber machen. Nee, bei einer guten Sandbox muss das gar nicht so sein. Tatsächlich. Also es ist halt nur nicht tatsächlich so, dass man da wirklich alles mit dem Silberlöffel serviert bekommt. Das ist tatsächlich richtig. Also ich würde tatsächlich behaupten, eine Sandbox erfordert mehr Arbeit. Ich würde aber auch behaupten, dass man nicht zwingend erfahrener sein muss für eine Sandbox als Spielleitung. Gerade wenn Sachen zufällig hier bestimmt werden, ist das super, weil dann muss ich weniger vorbereiten. Ich muss Zusammenhänge kann ich improvisieren oder wir lassen das einfach mal so stehen, wie es jetzt passiert ist. Ich muss keine komplexen Plots lernen. Ich muss nicht komplex 50 NSCs lernen. Ich muss mich mit der Region vertraut machen, in der gespielt wird, also quasi die Rahmenbedingungen dieser Sandbox. Und dann entsteht halt viel Spiel aus dem, was die Figuren machen. Und ich würde auch sagen, auch die Spielenden müssen nicht sonderlich erfahren sein. Also weil Leute halt oft sagen, ja, ach nee, und Sandbox ist viel Arbeit. Muss es gar nicht sein, wenn es tatsächlich gut gemacht ist und die richtigen Informationen bietet.
Im Idealfall ist es gar keine Arbeit, weil alles für dich vorbereitet ist. Und im besten Fall muss man sich nur die Einleitung durchlesen und lässt sich dann treiben mit der Gruppe zusammen und guckt einfach, was passiert und würfelt aus oder liest halt spontan, was da los ist. Ich finde das eigentlich sehr angenehm. Wenn das gut zubereitet ist, lässt sich das super vom Blatt spielen sogar. Ohne von 900 Personen mit ihren Charaktereigenschaften auswendig lernen zu müssen und an eine Relationship Map zu setzen.
Ja, aber also ich finde schon, improvisieren sollte man so ein bisschen können, wenn man Sandbox spielt, weil du oft halt entweder dann tatsächlich Zufallselemente hast und tatsächlich das irgendwie schon irgendwie verbinden willst, ja auch mit dem Rest. Und die andere Sache ist, dass man, weiß ich nicht, ich glaube, spontan sein sollte.
Also einfach gute Sandboxen machen das aber tatsächlich auch so, dass die gerade die Zufallstabellen einfach passend sind und halt auch divers, sodass halt nicht nur 7 Orks, 8 Spinnen, 4 Zentauren, ihr müsst gegen sie alle kämpfen, wenn ihr sie trefft, sondern es könnte einfach Gegner, es könnte Natur, es könnte eine Hilfe, eine Händlerin, was auch immer sein. Und all das würde natürlich dann im Idealfall zu der Umgebung passen, wo ihr euch gerade bewegt, sodass ihr da jetzt nicht euch wild einen zusammen improvisieren müsst. Ich sage es immer wieder, ich habe in meinen DSA-Teil, den ich beigetragen habe, zu dem Spielleitungsband, da habe ich die Anhänge machen dürfen. Und da ist ein Eintrag bei dem Dungeon-Generator dort, ein Pirat, der im Dungeon unter Gareth, glaube ich, in einem Raum steht und selber gerade nicht weiß, wie er da hinkommt. Sowas ist in einer guten Sandbox nicht drin. Das war ein kleiner Gag von mir, den Uli nicht rausgenommen hat, netterweise. Nein, also theoretisch ist das dann wirklich aufeinander passend und so, dass sich auch vielleicht aus den Zufallsbegegnungen noch Aufträge ergeben oder irgendwelche Dinge, die ihr erleben könnt, Hinweise auf irgendwelche Schätze, auf irgendwelche untergegangenen Kulturen. Also im Idealfall muss man noch nicht mal so schlimm viel improvisieren, weil es passt, weil das jemand geschrieben hat, der oder die weiß, was sie tut.
Warte nochmal, ob ich noch was an deinem Audio machen kann. Deswegen, rede einfach weiter gerne.
Soll ich mit meinem ersten Abenteuer starten,
was wenn du ich möchtest,
mitgebracht habe?
Was ist das denn?
Ich habe ein Abenteuer mitgebracht. Es ist ein altes Abenteuer. Es ist auch noch mal als DSA-Klassiker wieder aufgelegt worden, weil es angeblich so großartig ist und so gut ankam. Es ist eins, was thematisch die perfekte Sandbox sein könnte, es aber nicht ist. Nämlich der Zug durch das Nebelmoor, was ja das Solo-Abenteuer hat und das Gruppenabenteuer. Und dieses Gruppenabenteuer könnte perfekt sein. Es könnte das Nebelmoor frei bereisbar machen. Die Karawane könnte tun und lassen, was sie wollte, und daher versuchen zu reisen, auch wenn dann vielleicht sie mit den Rädern irgendwo stecken bleibt. Aber bevor wir zur Sandbox kommen oder zur Nicht-Sandbox, muss ich kurz einen Teil aus dem Vorwort vorlesen, der jetzt nichts mit dem Thema zu tun hat, aber der mir schon ein wenig zeigt, wes Kind dieses Abenteuer ist. Im Übrigen gilt für den Wagenzug durch das Nebelmoor der gleiche Grundsatz wie für alle anderen Abenteuer des Schwarzen Auges. Spielfreude und Spannung gehen vor Regeltreue. Als Meister müssen Sie vor allem für ein unterhaltsames Spiel sorgen. Wenn Ihnen dabei eine unserer Regeln im Weg ist, ändern Sie sie ab oder lassen Sie weg. Das ist ja, dann brauche ich ja keine Regeln. Dann spiele ich ja mein Spiel durch, tue, was ich will und bin der Ansicht, dass ich der begnadetste Geschichtenerzähler der Welt bin und alle sich fürchterlich amüsieren. Das finde ich immer ein bisschen problematisch. Dass man Regeln anpasst oder mal guckt, ob irgendwas anderes besser funktioniert, ja, sehr gerne, aber nicht so, wie es hier steht. Und jetzt zum potenziellen Sandbox-Dingsi. Die Karte werdet ihr jetzt nicht erkennen. Ich gehe mal ein bisschen rein und raus. Aber
erkennt. Da
ist halt eine Straße und die kann man entlang gehen. Und da sind durchnummerierte Begegnungen. Das ist im Prinzip das Design für einen Dungeon, aber für einen sehr schlechten, sehr linearen, sehr nicht spannenden. Also traurig, traurig, traurig. Und das war eigentlich auch schon 1985 kein tolles Abenteuerdesign. Also, warte, der Name war Carsten Wurr, wenn es nicht ein Nonteplüm von irgendeinem der Helden ist. Nee, ich glaube, das war aus irgendeinem Wettbewerb oder so. Ne? Ein bisschen kannst du dich schämen, auch wenn du vielleicht den Wettbewerb weggerockt hast. Das hier ist das Anti-Sandbox-Abenteuer, was ich gefunden habe. Keine Angst, das wird besser. Ich wollte euch erstmal ein bisschen Angst machen. Gucken, ob Ivy direkt anfängt, mich rauszuwerfen oder zu beschimpfen, dass ich gemein bin. Aber also der Zug durch das Nebelmoor hätte das Potenzial, eine total coole Explorationskampagne zu sein. Ach ja, Exploration ist auch so ein Wort, was wir mal zwischendurch sagen sollten. Aber das ist es nicht geworden. Das sind an der Perlenkette gezogene Begegnungen, die einfach passieren müssen. Und das langweilt mich. Und ich bin immer noch zu leise, aber
so, ich hab jetzt das Letzte, was ich versuchen konnte, versucht, um dich lauter zu machen. Das heißt, ich hoffe, es ist jetzt vielleicht ein bisschen besser. Zumindest den Ausschlag bei mir hat es verändert in der Anzeige. Minimal.
Mein Mikro ist voll aufgedreht, falls der Chat das wissen möchte.
Ja, das haben wir leider schon versucht. Vielleicht müssen wir dir eins implantieren lassen.
Das wäre cool.
Ja, das wäre cool. Ich fand bei dem Abenteuer tatsächlich auch, dass viel versucht wurde, aber dass es halt nicht so gut geklappt hat. Das war so mein Eindruck.
Ja, aber ich glaube, das wollte genau das machen, was es gemacht hat. Das ist das Blöde. Das wollte halt durch das Nebelmoor reisen lassen, aber dabei wollte es halt feste, coole Begegnungen haben. Und das ist auch so eine Sache bei der Sandbox. Wenn ihr die selber entwerft, entwerft ihr natürlich total viel für den Mülleimer, wo die Gruppe wahrscheinlich nie hinkommen wird, wo ihr euch wahnsinnige Gedanken gemacht habt und es wird niemals benötigt. Und das ist natürlich bei publizierten Sachen ärgerlich. Da hättest du dann als Autorin wahrscheinlich gerne, dass alles drin vorkommt. Aber wenn ihr eine Gamebox, wenn ihr eine Sandbox kauft, dann sollte da theoretisch alles drin sein. Und dann ist es halt einfach so, dass eure Gruppe nicht überall hinkommt, dass sie nicht alle Sachen sieht, alles riecht, alles schmeckt, alles spielen kann. Also, Zug durchs Nebelmoor. Nein, es war keine Sandbox. Wir müssen über was anderes reden, glaube ich. Wir müssen weitersuchen.
Okay, was ist denn, steht denn als nächstes auf deiner Liste, die ich nicht lesen kann?
Du kannst nicht Orkland lesen?
Mit viel Fantasie vielleicht, ja. Die Orkland-Trilogie. Genau,
Ja.
die steht als nächstes auf der Liste. Hast auch alle drei Abenteuer hast du raufgepackt
Ich habe
und
sie alle drei rausgesucht.
für alle, die es nicht kennen, die Idee von der Orkland-Trilogie ist, dass man losgeschickt wird, um das Orkland zu kartografieren. Und das klingt erstmal, wenn man das so hört, finde ich zumindest, nach sehr viel Freiheit.
Ja.
Weil man kriegt auch wenig Anleitung dafür. Also so die, ich glaube, es war die Hetfrau von Torvald damals, die schickt einen dann los und sagt, kartografier mal das Orkland. Viel Erfolg. Und ja, das ist so die Prämisse von diesem Abenteuer. Und dann würde ich jetzt auf jeden Fall sehr viel Exploration erwarten. Wie sieht's denn damit aus?
Ja, also ich schicke voraus, ihr habt natürlich alle schon die Gruftstreckenfolge 40 zum Spinnenwald, zum ersten Teil der Orkland-Trilogie, euch angehört bei euren Podcastern des Vertrauens, wo wir einen gewissen Herrn Mendrek zu Gast hatten, welcher mehr über das Abenteuer gewütet hat als wir beiden eigentlich gemeineren Menschen. Also könnt ihr euch auf jeden Fall anhören, falls ihr das noch nicht getan habt. Es war zumindest bei der Aufnahme sehr unterhaltsam. Ihr werdet also gefälligst auch Spaß dabei haben. Und ja, du sagtest es, der Auftrag ist es, das Orkland zu kartografieren. Und sehr, sehr, sehr lobenswert, es gibt tatsächlich eine Karte. In allen drei Teilen gibt es jeweils eine Karte von einem Abschnitt, der untersucht werden kann. Das sind allerdings tatsächlich nur Teile der Abenteuer. Andere, also der Großteil dann im ersten Teil ist dann halt der namengebende Spinnenwald und sowas. Und, aber es gibt immer in jedem der drei Abenteuer einen Teil, der erforscht werden kann. Es gibt Regeln dafür, was sehr gut ist und sehr löblich. Die Regeln sind ein bisschen träge. Die sind wirklich bei D&D Classic abgeguckt und dann halt da so ein bisschen verschlechtert reingeschrieben. Aber die gibt es. Sehr sexy finde ich, dass sowohl im Spinnenwald als auch im Purpurturm dieser Abschnitt, wo frei erkundet werden kann, den sexy Titel hat: Der Weg über Karte A. Also stimmungsvoller geht's jetzt nicht. Also
Ja.
als jetzt mal den Weg über Karte A zu nehmen, kann ich mir nichts Spannenderes vorstellen. Ja, es gibt sehr gut zufällige Begegnungen, je nach Gelände, wo dann ausgewürfelt werden kann. Es gibt Regeln, wie oft ich würfel und wann eine Begegnung ist und wann nicht. Sehr gut, genauso muss das. Und es gibt auch natürlich feste Orte mit Begegnungen, die da geplant sind. Da ist nichts dran auszusetzen. Okay, wir hatten schon über Atzel-Atzel gesprochen, der eine dieser festen Begegnungsorte ist. Wir hatten schon über den Riesen gesprochen. Wir hatten auch schon in unserer Reiseabenteuerfolge über die Lindwürmer gesprochen. All das, gerade die Lindwürmer sind was nicht zum freien Erkunden der Karte einlädt. Die sind so eine, wie in einem Computerspiel so ein Berg, du kommst hier nicht vorbei. Geh weg. Und ja, ich würde gerne auch das mit den Lindwürmern erkunden und das muss ich dann halt sehr heimlich tun. Das gleiche im Purpurturm im zweiten Band, da habe ich denn das Einhorn Ortolan mit seiner Junivera, ich habe den Riesen Neunfinger und das ist okay, das ist stabil. Aber aus dem Purpurturm möchte ich euch was vorlesen. Hat wieder nichts mit Sandbox zu tun, ist aber eine der gemeinsten Dinge, über die ich jemals in einem Rollenspiel gestolpert bin. Pass auf. Vorlesetext. Vorlesetext. Der Lärm kommt unglaublich rasch näher. Die Donnerstimme ist jetzt besser zu verstehen. Menschenfleisch! Ich rieche Menschenfleisch! Sekunden später verdunkelt sich die Sonne. Oder verfinstert sich der Mond bei Nacht? Und eine gigantische Erscheinung ragt in den Himmel auf. Ein mehr als 6 Meter großer Fleischberg mit Beinen dick wie Baumstämme. Der Riese ist nackt bis auf, und das ist noch nicht der gemeine Teil, der kommt noch. Nackt bis auf einen Fellschurz, den er um die Hüften geschlungen hat. Um den Hals trägt er eine Kette aus Bärenkiefern. Seine blassblauen Augen unter den buschigen Brauen Funkeln vor Fressgier, aus den Mundwinkeln rinnt Geifer in den langen roten Bart. In der linken trägt der Riese eine knorrige, mehr als mannshohe Keule. In der rechten, an der der Daumen fehlt, das wird später noch sehr, sehr wichtig, hält er ein gewaltiges Netz, das er über euch wirft. Und jetzt kommt Meisterinformation. Und schon hebt am Spieltisch das bekannte Kakelen an. Ich springe zur Seite. Ich bin schon längst weggesprungen. Wir laufen nach allen Seiten davon. Ich schlüpfe zwischen den Beinen des Riesen durch. Geschwindigkeitsprobe bitte und so weiter. Sie kennen das ja. Halten Sie Ihren Spielern gelassen entgegen, dass die Helden den Riesen immerhin so nah herankommen ließen, bis sie das Funkeln in seinen Augen, die Kiefernknochenkette an seinem Hals erkennen konnten. Das heißt, wenn ich jetzt den verdammten Meister nicht beim Vorlesen seines Vorlesetextes unterbreche, dann lacht er sich noch über mich kaputt, weil ich den Riesen so lange habe an mich drankommen. Was zum Henker soll das? Das heißt, ich werde mit der ganzen Gruppe gezwungen, gefangen genommen. Und der Text macht sich noch über die Trottel, die da auf der anderen Seite vom Tisch sitzen, lustig. Was zum Henker macht... Ulrich, bitte, doch nicht so.
Ich fürchte, das wird nichts mehr bewegen können, aber...
Du bist jetzt bei mir schlimm leise, oder habe ich selber meine Lautstärke runter... Ah, nee, ich habe meine Lautstärke nicht runtergeregelt.
Ich bin schlimm leise. Ich habe versucht, mich leiser zu machen, damit ich nicht so viel lauter bin als du. Aber jetzt bin ich schlimm leise.
Bei mir warst du schlimm leise. Ah, guck, das, beim Chat auch. Beim Chat also, auch. Okay. Ja, das ist jetzt unabhängig.
Lauter, ja?
Sehr viel besser.
Okay, ja, jetzt wieder lauter.
Jetzt bist du sehr laut, aber ich rede einfach jetzt laut dagegen. Ich mache jetzt nur noch Kiso-Vorlesetexte, dann bin ich so in Rage, dass wir die gleiche Lautstärke haben.
Ich kann nur sehr laut oder sehr leise. Moment, nein, warte mal, wir sortieren das jetzt. Nico bringt mich sonst um. Okay, also das war sehr leise und jetzt plötzlich wieder sehr laut. Geht was dazwischen? So, Sekunde. Gehen wir es mal so. Ist das jetzt dazwischen?
Also für mich ist es dazwischen, so wie ich es höre. Aber okay. Wir werden es erfahren.
Wenn die anderen das jetzt auch so hören, das wäre super. Okay, Mist fort, wenn er fahre.
Auf jeden Fall gibt es dann noch Teil 3, den Orkenhort. Auch da ist wieder zu Beginn ein kleiner Teil zu erkunden. Aber gerade bei dem ist mir aufgefallen, da gibt es dann wirklich an Zufallsbegegnungen vielleicht 2 oder so pro Gebiet. Das heißt, das ist nicht so der wahre Jakob. Und was mir aufgefallen ist, wenn ich mich an die Regeln halte aus dem ersten Band, wie schnell sich meine Gruppe pro Karo bewegen kann, dann ist man da sehr, sehr schnell durch. Das ist so, dann sind alle 3 Abenteuer zusammen so ein bisschen das Liechtenstein des Rollenspiels.
Wenn man sich ja das Orkland anguckt, das ist ja wirklich große Fläche, ne?
Ja, also das, zwischendurch reist man ja auch mal 100 Kilometer an einem Fluss entlang, so als Transition. Aber das ist nicht perfekt durchdacht. Hat viele Stellen, wo gestoppt wird und eigentlich schon während des Spinnenwaldes vergesse ich, dass ich da irgendwie groß kartografieren und Dinge mitschreiben soll, weil es einfach nebensächlich geworden ist alles. Mhm. Aber das Ganze kommt schon mal recht nah an eine Kampagne heran, die eine Sandbox hat. Das heißt, ich habe zu erforschende Gebiete, ich habe feste Begegnung und ich habe feste Orte, wo ich auf Dinge und Personen und sowas treffe. Also vom Prinzip her sind wir da im Jahr 86, 87 schon noch relativ gut aufgestellt.
Ja, wobei es wirklich auch Begegnungen in dieser Abenteuerkampagne gibt tatsächlich. Und ich meine, das ist dem Sandbox-Prinzip geschuldet, ja, bei denen man keine Chance hat, sie zu überleben, wenn es schlecht läuft. Ne? Aber das ist so. Wie gesagt, ich bin ja mehrfach gestorben in dieser Kampagne damals. Das ist mein großes Trauma. Und aus den dümmsten Gründen. Ich wurde von Riesen zertreten. Ich wurde von Fallen zerteilt. Ja, sagen wir so, für mich war das kein sehr empowerndes Erlebnis damals, das als Spielerin zu erleben.
Ich glaube, das Problem ist halt wirklich dieses... dass DSA sonst nicht das Gefühl gibt, dass es eine permanent tödliche Welt ist. Und wenn es das dann plötzlich ist, ist es mehr als überraschend für alle Beteiligten, wahrscheinlich auch die Spielleitung. Und wenn ich halt weiß, ich befinde mich in irgendeinem gefährlichen Gebiet sonst wo und muss da jetzt die Lage aufklären und Dinge erkunden und erforschen und vorsichtig vorgehen, vielleicht sogar noch mit Ressourcen haushalten oder so, dann ist das eine andere Sache, als wenn ich denke, ach hier, cool, ich habe doch schon die Verschwörung von Garrett weggerockt, warum soll ich denn jetzt hier nicht durch so ein
Wo
mickriges
es
Orkland
sehr schwer ist,
spazieren?
ums Leben zu kommen.
Was genau, was soll denn schon passieren?
Ja. Ja, also, du würdest auf jeden Fall sagen, schon starke Ansätze zur Sandbox da. Ausführungen nicht immer astrein, oder?
Ja.
Okay.
Und der Chat weist auch darauf hin, natürlich gibt es im Orkenhort, warte, ich muss gerade die Seite, ich habe sie mir, glaube ich, aufgeschrieben. Im Orkenhort kommt nämlich Nahema vor.
Ja.
Und die, wo natürlich hier auch dann
Die ist eine
Rüstungsschutz
Sandbox.
steht.
Nein.
Aber das Bild sieht
Ja.
aus, als hätte sie irgendwie ein Ganzkörperkettenhemd. Das ist so wie so ein
Ja.
Fleischerhandschuh um den ganzen Körper rum.
Ja.
Sehr, sehr cool, Nahema.
Ja.
Läuft.
Ja. Das ist doch bis heute der Chefaufreger. Warum darf Nahema ein Kettenhemd tragen?
Ja.
Ja. Ja, so ist das doch.
Der Chat würde gerne von eigenen Gnaden und Co.
Ja,
kommen, natürlich.
kommt, ist dabei,
Wir
keine
lieben doch
Sorge.
alle unseren Uli.
Haben wir nicht
Also
vergessen.
den anderen Uli.
Den anderen, ich wollte gerade sagen, Moment. Also, wir lieben natürlich prinzipiell alle Ullis hier, ja?
Alle Uli. Aber mehr liebe ich den anderen Uli.
Genau. Wir hatten als nächstes dann auf der Liste tatsächlich das Donnersturmrennen. Das hatten wir damals während unserer Reiseabenteuer-Episode, glaube ich, auch relativ ausführlich auseinandergenommen. Deswegen wollte ich es nur mal kurz erwähnt haben. Und zwar, weil Hadmar immer betont hat, also der Autor des Abenteuers, dass es ja so sandboxig ist. Und ich bin da mit ihm nicht so ganz einer
Nee.
Meinung, weil, es ist halt ein Rennen von A nach B, nach C, nach D, nach E, nach F. Sandboxig ist vielleicht das Feld der Teilnehmenden. Ja, da hat man relativ viele Teilnehmende, zu denen auch Konflikte angerissen sind, die man dann mehr oder minder nach Belieben im Rennen einstreuen kann. Also von daher würde ich schon sagen, da ist eine gewisse Modularität vorhanden. Aber das Rennen an sich und was während dieses Rennens passiert, das ist 100% keine Sandbox. Und mir fehlen vor allem auch wichtigste Informationen über die Regionen, die ich dadurch reise, die ich dadurch renne, um da überhaupt sandboxig was machen zu können. Also als Spielleitung ist da mein Bestreben eigentlich, die Spielenden bloß ganz hart aufs Rennen zu fokussieren, weil drumherum habe ich nichts. Der Kontinent war kaum beschrieben. Ja, es gab dann immer so ein bisschen Info, die kommen dann dadurch, die kommen dann dadurch und so weiter. Aber ich behaupte, steinigt mich, Jehova, dass es keine Sandbox ist. Was
Ich
meinst
hätte
du?
gerne zwei Beutel von diesen kleinen Flachen.
Diese kleinen Flaggen, ja.
nein, natürlich nicht. Du liegst richtig. Der von dir erwähnte großartige Autor liegt zumindest mit dieser Ansicht falsch.
Ja, also ich meine, er hatte natürlich in sehr vieler Hinsicht recht in seinem Leben und alles und seine Weisheit und sein Bart. Und ich will das auch gar nicht in Frage stellen, aber ist es keine Sandbox.
Ja, es ist tatsächlich nicht für freies Spiel
Nicht.
möglich.
Also
Ist
kann man
nicht.
machen, sollte man aber nicht. Und es wäre sehr viel Arbeit und es gibt, wie gesagt, das ist auch nicht die Stärke dieses Abenteuers. Die Stärke dieses Abenteuers ist Spannung und ich will dieses Rennen gewinnen und was machen meine Gegner hier gerade? Aber ja, ist nicht sandboxig. Genau. Was hatten wir als nächstes auf der Liste? Ich gucke gerade mal
Ich habe
schnell.
das nächste Beispiel, was Potenzial hätte, sandboxig zu sein und es auch nicht ist. Und zwar noch in anderer Form als schon das Leben im Moor ohnehin. Ich möchte gerne mit euch stromaufwärts reisen. Damit befinden wir uns jetzt im Jahr 1990.
Das ist eins der frühen Abenteuer, was ich gekauft habe und tatsächlich wegen diesem schönen Cover, weil ich gedacht habe,
Ja.
oh, wie spannend, ein Boot
Absolut.
und Leute mit
Absolut.
Strumpfhosen. Und dann, ja. Ja.
Aber leider werden wir ja später dazu gezwungen, in den Fluss zu springen. Wir haben gar keine Chance, das nicht zu tun, sodass wir unsere Reise anders fortsetzen müssen. Also, neben deiner Vorstellung, geil, ich reise einen Fluss rauf mit Robin Hood, Sigurd Sigurdsson und seiner Frau, ist es so, dass ich mir erhofft habe, dass der Fluss plus die Region daneben beschrieben wird, sodass ich halt diesen Fluss hochreisen kann. Ich kann gucken, eine Tagesreise mit dem Boot, wenn ich welches Boot verwende, dauert wie lang, dann gehe ich wo an Land, kann überlegen, gehe ich vorher schon rechts oder links vor Anker, weil da eine günstigere Stelle ist, warum sage ich mir erkundige? Erkunde da die Umgebung ein bisschen und erlebe tolle Dinge völlig frei. So ist es nicht.
Wollte ich auch gerade sagen. Es hört sich nicht an
Denn
wie das Abenteuer, was ich damals gespielt habe. Aber ja.
schon die Vorbemerkung der Redaktion, auch die muss ich euch wieder vorlesen, da könnt ihr in der Zeit meinen Sound checken, lässt anderes erahnen. Erfahrene DSA-Spielleiter erwarten vermutlich an dieser Stelle eine kurze Zusammenfassung des Abenteuers zu finden, doch diesmal haben wir auf den gewohnten knappen Abriss verzichtet. Das geschah natürlich nicht ohne Grund. Die Autorin hat nämlich für das Abenteuer einen ganz persönlichen Stil gewählt. Sie schildert den Gang der Handlung in Form einer spannenden Geschichte, voll ungewöhnlicher Begegnungen und überraschender Wendungen. Würden wir nun in wenigen Sätzen ausbreiten, was während der einzelnen Abenteueretappen geschieht, nehmen wir der ganzen Erzählung ihren Reiz. Als Spielleiter sollten Sie sich schon die Mühe machen, das Abenteuer vor Spielbeginn wie eine Kurzgeschichte zu lesen. Da, hier steht Kurgeschichte. Dann wissen Sie, worum es in Stromaufwärts geht und hatten hoffentlich eine unterhaltsame Lektüre. Michael Melchers Erzählweise kann übrigens bei Neulingen unter den Spielleitern zu einem Missverständnis führen. Eben weil die Kapitel der Geschichte so hübsch und schlüssig erzählt werden, könnte ein unerfahrener Meister zu der Ansicht kommen, die einzelnen Etappen des Abenteuers müssten exakt so verlaufen, wie sie im Text niedergeschrieben wurden. Das ist jedoch nicht im Sinne der Autorin. Und was soll ich sonst machen? Ich habe ja keine Informationen abseits dieser wunderbaren Kurgeschichte. Naja, auf jeden Fall kommt dann noch ein kleiner Abschnitt und dann, wir meinen, die von Michel Melchers gewählte Erzählform erhöht die Lesbarkeit des Abenteuers ganz ungemein und erleichtert so letztendlich dem Meister seine Aufgabe der Spielleitung. Aber vielleicht sind Sie anderer Ansicht. Wenn Sie möchten, schreiben Sie uns Ihre Meinung auf und senden Ihre Botschaft an das Schwarze Auge und so weiter und so weiter. Das heißt, die halten das jetzt für eine großartige Idee, das komplett in Fließform zu schreiben. Und ich habe jetzt wirklich ganz viele aneinander getackerte Kurzgeschichten, die ich nachspielen darf. Und wenn ich mich nicht unfassbar gut dort auskenne, habe ich wirklich keine Option, da auszuweichen. Und wie schon gesagt, an der einen Stelle muss die Gruppe von dem Schiff runterspringen und ans Ufer schwimmen. Es geht nicht anders. Es ist völlig unmöglich, das nicht so zu machen. Also, schade. Aber es ist richtig, das liest sich schön. Aber ich möchte es nicht leiten oder spielen müssen. Aber als Kurzgeschichtensammlung ist es ganz, ganz ausgezeichnet. Und dann zu erzählen, das ist eine total neue, abgefahrene Sache. Das findet ihr sicher genauso großartig wie wir. Finde ich ein wenig frech.
Ich glaube, das hat sich nicht durchgesetzt.
Na, das sagst du
Tatsächlich.
so.
Nee, also nicht so in der Form. Also es gab natürlich immer wieder Ausreißer und es gab immer wieder KollegInnen, die einfach wahnsinnig gerne erzählt haben und auch das auf eine ganz spezifische Art und Weise tun wollten. Und denen einfach niemand gesagt hat oder niemand nachdrücklich genug gesagt hat, du, das ist nichts für ein Abenteuer. Ja, ich habe das öfter gesagt. Ich habe mich damit auch nicht sehr populär gemacht. Aber es ist tatsächlich so, es gibt bestimmte Sachen, oder du solltest dich immer fragen, reißen die Heldinnen hier was? Und ist die Geschichte um sie gestrickt, ja, und für sie bereitet, damit sie da was machen und bewegen können. Und wenn die Antwort nein ist, sollte man das nicht als Abenteuer machen, finde ich. Aber gut, ja, ich habe das Abenteuer sowohl gespielt als auch geleitet danach tatsächlich mal.
Oh,
und
Respekt.
Ja, und das funktioniert tatsächlich, wenn man das leitet, extrem gut, wenn man es kennt. Ich kannte es glücklicherweise schon, weil ich es gespielt hatte und habe es mir danach nochmal durchgelesen. Und ja, liest sich nett, aber die Informationsverteilung ist katastrophal. Also man findet nichts, es ist so ein langer Blob von Text. Ja. Und das heißt, das ist für die Spielleitung maximal unhilfreich. Aber wenn man eine Gruppe hat, die tatsächlich, weiß ich nicht, sehr unerfahren ist oder einfach alles erstmal so nimmt, wie man es ihr hinwirft, funktioniert das schon sehr gut. Also, aber ja, nee, würde ich auch anders machen heute, glaube ich. Und ja. Oh je, da ist jemand entsetzt über das spätere Schicksal des Haupt-NSCs, des Abenteuers. Ich nehme an, es geht um Star, ne? Ja, der hat auch keine sehr gute Geschichte abbekommen, leider. aber wir wollen nicht spoilern.
Nein, wir spoilern hier nie.
Wir reden über Abenteuer. Wir spoilern, glaube ich, eine ganze Ecke, glaube ich, heute.
Aber wir spoilern 40 Jahre alte Dinge.
Aber du hast jetzt, ja komm, wir sind schon fast in der Neuzeit. Wir sind jetzt im Jahre 1991 angekommen. Ja, wir haben nicht mal 10 Jahre geschafft. Und was die Phileason-Sage hast du als nächstes?
Ich würde schnell durch. Reiten, hätte ich fast gesagt.
Ja.
Ich habe mir mal den dritten und vierten Teil, weil die mir so entgegengesprungen sind, vorgenommen. Und wie der Wind der Wüste, das hat ja schon ein großartiges Cover. Also jetzt mal ohne Witz, ich glaube, das hat mir bestimmt in unserer großartigen Coverabteilung.
Absolut. Außerdem, ich finde auch den Titel sehr schön.
Ja,
wie der Wind der Wüste, diese genau. Sanfte Alliteration, wie Sand auf einer Düne rieselnd. Schön, oder?
Ja, also 1991, wie du schon sagtest, vom wunderbaren Herrn Hennen. Ja, wir haben ja einen 10-tägigen Marsch durch die Wüste. Und da beginnt das Problem. Der Marsch soll nämlich 10-tägig sein, das heißt... Ich kann mich nicht frei in der Wüste so bewegen. Ich weiß schon, ja, alles klar, das wird so passieren. Denn die Gruppe begleitet die Karawane der Bettler. Sehr schön finde ich, es wird wieder vollmundig angekündigt, dass das höchste rollenspielerische Anforderungen benötigt. Also das ist jetzt nicht was, was jeder Hayopai spielen kann, sondern da ist höchstes Können vonnöten.
Es tut mir leid, ich sterbe gerade innerlich. Verlache, ist das so super? Retro Gainero schreibt, Wüsten sind doch 100% Sandbox. Absolut. Ja.
Absolut.
Also, absolut.
Deswegen habe ich diesen Band aus Phileason gewählt. Naja, auf jeden Fall gibt es einen festen Zeitplan. Es gibt eine Perlenschnur von Dingen, die passieren. Lass uns den Band kurz wegtun. Aber Inseln im Nebel. Gleiches Jahr, Abschlussband von Phileason, auch von dem wunderbaren Herrn Hennen. Der besteht aus 3 Teilen. Und, Teil 1 besteht aus dem Kreuzen zwischen den äußeren Inseln. Und da dachte ich, das hat Potenzial. Das ist bestimmt frei zu erleben. Und dann beginnt das so mit, im Prinzip, ihr blast ein elfisches Zauberschiff auf und das fährt in den Sonnenuntergang und macht Dinge.
Ja, ein elfisches Gummiboot.
Das war mein Problem, aber danach wurde es dann tatsächlich besser. Ich habe mir sogar das Zitat rausgeschrieben. Wie von selbst nimmt das Boot dann Kurs auf die offene See und entführt die Helden in einen immer dichter werdenden Nebel. Da dachte ich schon, holy shit, wir werden jetzt von Insel zu Insel gefahren. Aber nein.
Nein.
Es darf dann tatsächlich frei gereist werden. Mhm. Und es gibt Regeln. Für jedes Seefeld, in dem eine Insel liegt, bestimmen sie mit W6, ob es zu einer Begegnung kommt. Bei 1 bis 4 gibt es keine nennenswerten Zwischenfälle. Beim Ergebnis von 5 oder 6 würfeln sie mit W20 auf folgender Tabelle. Durchqueren die gefährdeten Seegebiete, in denen keine Inseln liegen, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Begegnung. Hier kommt es nur bei einem Ergebnis von 1 bis 3 zu keinem Zwischenfall. Also, da haben wir zwar in aller Kürze, aber wir haben Regeln dafür, wann etwas passiert. Und wir haben dann tatsächlich 1W20 Dinge, die passieren. Effektiv sind es dann, glaube ich, nur 17 oder 16. Aber immerhin kann ich da mich in diesem Teil des Abenteuers wirklich frei bewegen? Es gibt Regeln, wie ich mich bewege. Es gibt Regeln, wann eine Begegnung stattfindet. Ich hätte mir jetzt natürlich an dieser Stelle auf den einzelnen Inseln noch feste Begegnungen gewünscht. So ist es halt so ein bisschen wischiwaschi. Aber im Prinzip ist das hier im Jahr 1991 mein nächstes halbwegs ordentliches Highlight. Vom Prinzip her funktioniert das so. Natürlich würden da jetzt noch Dinge dazu gehören, wie wirklich gerade auf dem Schiff Ressourcenverwaltung und sowas. Das, auch das kann ja kein Trinkwasser mehr oder so zu Problemen führen. Aber danke, schön gemacht. Das hat mich dann, nachdem ich kurz zusammengezuckt bin, denn die Phileas & Company habe ich nie so weit gespielt, hat mich dann doch zufriedengestellt, überraschenderweise. So kann es sein.
Das ist doch nett. Das ist doch, ist doch schön. Ja, von Abenteuern mit Schiffen, von Wüstenschiffen zu Schiffen über weitere Schiffe. Als nächstes auf der Liste steht, glaube ich, die Blutige See.
Ich bin sicher, dass wir die bei dem Reisedingsi-Bumsi auch schon hatten.
Genau.
Kannst du gerne loslegen.
Wir überschneiden uns ein bisschen. Blutige See ist ein Abenteuer von Anton Weste und das haben wir auch hier gespielt auf dem Kanal in einer etwas anderen Beventurien-Version. Wir nannten es auch liebevoll das Loveboat. Und dieses Abenteuerkampagne ist tatsächlich... hat sehr viel Handlung, die festgeschrieben ist, sicher. Also da muss man so ein bisschen Liebe zu beidem haben. Aber das hat ein sehr schönes Feature zum Erforschen der Blutigen See. Das ist quasi die Region, in der das spielt. Für alle, die nicht so die DSA super affin sind, das war nach der bobradianischen Besetzung und dämonischen Durchseuchung der See so an der Ostküste. Ziemlich in der Mitte zwischen so, keine Ahnung, Kuntium und Maraskan kann man sich das so ein bisschen noch nach oben und nach unten vorstellen. Und dieses Gebiet war dann von Mahaitamnim verseucht. Das sind so große Dämonen. Sind es Dämonen oder sind es Daimonide? Man weiß es nicht so genau. Also auf jeden Fall riesengroßen wandelnden Festungen und ganz, ganz schrecklichen Kreaturen, die dann dort in den Wassern heimisch wurden, große Tangfelder, die ganze Schiffe aufgegessen haben. Und da konnte man spielen. Und wie gesagt, das Abenteuer hat auch einen sehr schönen Exploration-Teil. Also es gibt so einen Plan, da kann man kann Dinge fahren. Es gibt zufällige Probleme, zufällige Begegnungen. Und das fand ich sehr gelungen, diesen Teil, weil da kann man sich tatsächlich wirklich austoben und kann Dinge machen. Auf der anderen Seite, für die Dramaturgie hat das Abenteuer dann halt zum einen geskriptete Elemente, beziehungsweise halt auch Szenen, die man so idealerweise spielen sollte, damit das halt irgendwie so ein dramaturgischer Schuh draus wird aus der ganzen Geschichte. Ich habe mich da aber tatsächlich wenig gegängelt gefühlt, muss ich dazu sagen. Und ich habe das auch geleitet mal und habe alles wieder vergessen. Das ist das Gute, deswegen konnte ich es jetzt nochmal spielen und war immer so, oh ja, das kommt mir bekannt vor, ich erinnere mich an nichts. Also ich musste tatsächlich jetzt nochmal reingucken dafür. Aber ich fand das bei dem Abenteuer eigentlich immer so eine gute Mischung aus, macht doch, was ihr wollt und falls ihr Bock drauf habt, hier ist eine Handlung.
Ich habe gerade so bei den 2000er DSA freieren Abenteuern immer so ein bisschen das Problem, dass es wirklich meiner Ansicht nach für Profis ist. Denn da werden viele Dinge einfach nicht angegeben. Wenn ich jetzt als nicht zwingend Aventurien-Superprofi das leiten wollen würde, müsste ich unglaublich viel erfinden oder unglaublich viel irgendwo nachschlagen, was ich vermutlich gar nicht im Regal stehen habe. Also ich finde das immer so ein bisschen so eine, ich habe das DSA-Freiheit damals genannt, als ich noch alt, noch jung und gemein war. Genau, du hast gesagt, mach doch, was du willst. Aber ich habe halt keine Handhabe als Spielleitung, wie ich das nun leiten kann. Und das ist sowohl bei Blutige See als auch bei Korb als auch bei Verlagen Nein, so, wo wir heute noch hinkommen werden, immer so ein bisschen so, eigentlich fühle ich mich sehr, sehr oft im Stich gelassen. Oder ich müsste halt tierisch was drauf haben, müsste unfassbar drinstecken, um das richtig großartig leiten zu können. Aber definitiv muss man sagen, dass da zu Beginn der 2000er einige AutorInnen dazu kamen, die wirklich sich bemüht haben, das Ganze so ein bisschen aufzubrechen und diese erzählerische, sehr romanartige Struktur des Ganzen ein wenig zu öffnen. Also dafür ja, fettes Lob an alle Beteiligten und alle, die du heute vor allem noch nennen wirst. Ich hätte da aber immer noch gerne mehr Hilfe gehabt und präzisere Erklärungen.
Absolut.
Noch.
Also auch bei der Blutigen See ist es tatsächlich so, man muss sich in der Region auskennen. Also man sollte Regionalspielhilfen drumherum kennen. Das wird schlicht und ergreifend vorausgesetzt, weil diese Information kann der Band gar nicht bieten. Das hat, glaube ich, wie viele Seiten hatte das denn?
Gesehen,
lass mich lügen, ich glaube so die typischen so 72 oder 68 oder sowas werden es gewesen sein. Das Abenteuer kann gar nicht all die Hintergrundinfos mitliefern und bei manchen Szenario-Vorschlägen, ich will schon gar nicht Szenario-Vorschlag sagen, manchmal sind so Ideen in so einem Nebensatz, oder sie könnten das und das machen und natürlich könnte man das, aber mehr steht dazu da halt dann nicht, weil es ist einfach kein Platz und da ist es dann halt so, dass ich halt sagen würde, okay, hätte man vielleicht, also beziehungsweise bei Blutige See hätte ich einfach gesagt, super, machen wir das Ding halt einfach doppelt so dick, wäre geil geworden, aber...
Das hab ich übrigens mal parodiert. Ich habe mit Adrian zusammen im Aventurischen Boten eine ganze Reihe von Abenteuern auf Jaldinger Basis geschrieben. Mhm. Und in einem Teil habe ich irgendwie den Satz, dass jeder Meister, der sein Salz wert ist, wird es hier schaffen, ein Schlachtengemälde zu zeichnen. Weil halt ich hatte immer nur irgendwie ein Viertel Seiten und da sollte halt eine gigantische Schlacht in Myrhanor hin. Und da habe ich diesen einen Satz geschrieben und ein bisschen so kam es mir ganz oft vor. Dann treffen hier diese beiden Heere von 2000 gegen 4000 aufeinander und die Abenteurergruppe ist mittendrin. Ja, gut, danke. Aber ich kann das so nicht leiten.
Ja, Alirien sagt oder schreibt gerade, aber man kriegt wohl den Eindruck, Aventurien wurde vorausgesetzt, beziehungsweise dass jeder auch die Regionalbücher gekauft und durchgearbeitet haben soll. Tatsächlich bei vielen dieser Abenteuer ja. Also gerade auch um den Zeitraum und so ein bisschen später, dann sind ja auch teilweise gezielt Anthologien zum Beispiel herausgebracht worden zu Regionalspielhilfen oder teilweise sogar zu Regelwerken. Also es gab ja dann zum Beispiel auch zu Wege des Schwerts eine Abenteueranthologie mit speziell kampflastigen Abenteuern oder kampflastigen Professionen. Sowas gab es zum Beispiel dann auch, ne? Und aber ja, ganz klar, also bei Blutige See wird erwartet, dass ich mich da auskenne, dass ich weiß, was Maraskan ist, dass ich mich eventuell sogar mit Schiffen auskenne. Also es gab ja ein Seefahrtmodul, ne, damit ich da dann auch Schiffskämpfe irgendwie ausgestalten kann, weil wirklich viel Infos dazu gab es im Abenteuer auch nicht. Die Voraussetzungen, die dafür gegeben werden, auch so, das nimmt noch weiter zu, dann mit DSA 4 so, wie viele Bücher man dann teilweise braucht, um irgendwie so ein Abenteuer zu leiten. Also das ist dann so, ja, Wege des Schwerts, Wege der Zauberei, Wege der Götter und dann hier bitte noch das Dings und Effertswogen und haben sie auch noch die folgenden drei Regionalspielhilfen. Da stuckt man manchmal schon, also zumindest ich. Und wenn man das dann nicht drauf hat, das kann ich mir schon vorstellen, dass man sich dann denkt, so, jetzt fühle ich mich ein bisschen verloren, weil es ja irgendwie vorausgesetzt wird. Wäre das jetzt ein anderes System, wäre das jetzt D&D, würde ich dann mir denken, ah ja, egal, ne, ich denke mir halt was aus oder ich erwähne halt einfach nichts groß dazu. Aber bei DSA, weiß ich nicht, läuft immer so ein bisschen die Angst mit. Ich denke mir dann was aus und am Ende ist es dann falsch. Also ich wurde zum Beispiel jahrelang von meinen Spielenden damit aufgezogen, dass ich nicht wusste, wie der Boron-Tempel in Brabak aussieht. Da haben wir irgendwann mal spontan eine Szene gehabt und ich hatte natürlich keine Ahnung, wie in Brabak der Boron-Tempel aussieht. Und ich dachte mir damals nur, naja, ist ja Südaventurien, das wird schon so ein richtig krasser Monumentalbau sein, ne? Hab also so eine große Plattform beschrieben und das war so eher so grenzwertig all anfahren, ne? Also so wirklich prachtvoll groß, viel schwarzer, Basalt. Und ja, und irgendwann hat meine Spielgruppe dann rausgefunden, dass Brabak einen ewig kleinen Boron-Tempel hat. Dann haben die mich nicht mehr ernst genommen. So ist das.
Ach, du hast halt einfach keine Ahnung.
Ich habe halt einfach keine Ahnung, ja. Ja, ich war auch mal Teenager. Und habe sehr viel gelesen eigentlich und hatte auch gedacht, ich hätte mir das gemerkt, aber das war halt so irgendwie so Brabak, ja, what the fuck, Brabak. Ja, für alle, die sich mit DSA nicht auskennen, Brabak ist ein Kaff in einem Sumpf im Süden und die haben einen König und alle machen immer Witze über den König, weil er so arm ist. Also wirklich arm. Ja. Das ist sprichwörtlich, dessen Armheit. Armut.
Nee, ich finde Armheit besser.
Armheit, ja. Eure Armheit. Das ist sowas statt eure Majestät. eure Armheit. Ja.
Ich dachte mir, sondern eure Armheit kotzt mich an.
Das auch. Aber
eure Armheit als Ansprache ist auch gut.
Das auch. Genau, dann haben wir auf der Liste als nächstes, hattest du ja auch schon erwähnt, zumindest den Titel gerade vorhin, die Herren von Korhab, auch das ist von Anton Weste. Und das hier ist nicht der Anton Weste Lobgesang-Stream, ja? Aber es ist schon sehr verführerisch. Man muss dazu sagen, ich halte viel von Anton, ja? Ich halte sehr, sehr viel von Anton. Und das ist ein feiner Kerl und seine Sachen sind einfach sehr, sehr unterhaltsam. Die Herren von Korhab, warum habe ich das da hingesetzt? Das ist doch eigentlich eine durchgehende Geschichte, die irgendwie so mehr oder minder ein Jahr erzählt. Also die Prämisse dieses Abenteuers ist, man gewinnt in der großen Lotterie von Korhab ein Amt. Und zwar das Amt des Schutzprätors. Und dann kriegt man ein Haus, man kriegt Angestellte plötzlich und muss dann halt ein Jahr bis zur nächsten Lotterie dieses Amt füllen. Und das klingt schon sehr sandboxig, so als Idee. Es gibt aber natürlich auch so einen Plot und Ereignisse, die so über den Verlauf des Jahres verteilt sind und die teilweise auch aufeinander aufbauen. Also bestimmte Situationen steigern sich oder irgendwas eskaliert dann irgendwann. Aber es ist tatsächlich so, dass ich habe das als Vorschlag mehr oder minder empfunden. Also so von wegen, so könnte es laufen. Aber man hat halt vorher keine große, wahnsinnig große Beschreibung von Korhab gehabt. Das heißt, das Abenteuer gibt dir eine sehr gute Beschreibung von der Location, von den Leuten, auch von deinem Amt und was so geht, von Leuten, die andere Ämter bekleiden und wirft Konflikte auf, auch automatisch schon mit dieser Beschreibung und mit Vorschlägen, die man da machen kann. Und ich finde, auch da ist so der Umfang, wenn es ein bisschen mehr Platz gehabt hätte, hätte man da natürlich noch mehr so modulare Elemente reinpacken können. Es gibt ein paar. Aber das ist, finde ich, zum Beispiel ein Abenteuer, was eine schöne Verbindung zeigt zwischen, ihr könnt euch da austoben ein Jahr lang, aber hier ist auch ein Plot. Das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Es ist keine reine Sandbox und es ist auch keine sehr große Sandbox. Aber ich fand, da hat Anton das sehr gut verknüpft. So.
Halt keine örtliche, sondern eine zeitliche Sandbox, ja.
Ja, wobei auch örtlich. Also du bist größtenteils in dieser Stadt. Es geht einmal kurz, glaube ich, raus aus der Stadt auf eine Plantage, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ansonsten ist das eigentlich wirklich größtenteils aber da, ja.
Zum Beispiel die Exploration, die für mich dazu gehört, die ist ja hier minimal invasiv.
Naja, es kommt darauf an, was du mit Exploration sagst. Also du kannst natürlich auch sagen, ich erforsche hier, was ist mit meinem Amt möglich? Und ich erforsche hier mein eigenes Haus, das ich gerade bekommen habe. Und natürlich Dinge groß entdecken, eher weniger in diesem Abenteuer. Da geht's eher darum.
Aber es ist halt eine Form von freiem Spiel, so.
Ja, und auch diese Stadt so ein bisschen so entdecken, weil man kennt, also idealerweise sind das ja Auswärtige, die zufällig dieses Los bekommen haben. Und die kennen sich ja dann da auch gar nicht aus mit den Geflogenheiten und ähnlichem. Also ich finde, da werden schon Dinge erforscht, aber halt, ja, vielleicht nicht so, wie man sich das jetzt vorstellt. Genau, das wollte ich noch gesagt haben. So, was ist als nächstes auf der Liste? Sind wir jetzt endlich bei von eigenen Gnaden angekommen. Dass der Chat schon gefordert hat. Genau. Was ist von eigenen Gnaden, Moritz?
Ich kann das tatsächlich gar nicht sagen, weil ich es nie verstanden habe.
Okay.
Das gehört wirklich zu den Dingen, die nicht leitbar sind, ohne sich A, unglaublich gut auszukennen. Und du musst da wirklich sehr, sehr viel improvisieren. Ich habe immer respektiert, dass es als das große freie DSA-Abenteuer gefeiert wird. Ich bin natürlich großer Uli-Fan und Freund, möchte ich sagen. Aber ich könnte das nicht leiten. Keine Chance. Nicht die geringste. Ich wüsste wahrscheinlich noch nicht mal strukturell, was ich damit anfangen soll. Aber es liest sich in Passagen großartig. Und ich muss zugeben, es sind viele Module, die ich irgendwo hinsetzen kann. Also das passt ja.
Genau.
Aber jetzt gib mal den großen Rundum
Also
wieder.
der ganz, ganz grobe Abriss, worum geht es in Von eigenen Gnaden? Die Region, in der das liegt, oder das Ganze spielt, das ist die Baronie Zweimühlen. Das ist so ein bisschen links von Wahrung, für alle, die das irgendwie genauer verorten wollen. Und das liegt in quasi dem, was die Schwarzen Lande, beziehungsweise später dann die Schattenlande, beziehungsweise inzwischen die befreiten Gebiete, wieder befreiten Gebiete nach der barbarianischen Invasion sind. Und das Nice ist, dass die Heldinnen oder zumindest eine dieser Personen ja diese Baronie bekommt aus diversen, also es gibt unterschiedliche Gründe, warum das passieren kann. Und dann ja muss das Land da zum einen befriedet werden und was noch viel schwieriger und komplexer ist, es muss auch gehalten werden. Also man muss da auch Baron oder Baronin bleiben. Und irgendwie versuchen, sich zu behaupten. Und das in einer Region, die von Kriegsfürsten beherrscht wird. Das heißt, alle Nachbarn gieren eigentlich nach dem Pott, den man da gerade abgegriffen hat. Und das heißt, das ist auch ein sehr schönes, konfliktbeladenes Setting. Und das Abenteuer bietet einem halt alles, was man braucht, um da zu spielen. Also zum einen eine Beschreibung der Location, der wichtigsten Personen, von Konkurrenten und so ein bisschen des Drumherums. Und dann wirft es einem Problem an den Kopf und Dinge, die da passieren können. Und es ist wirklich relativ offen, auch in der offiziellen aventurischen Geschichtsschreibung, die ansonsten immer sehr, sehr genau ist, wer da jetzt dieses Baronsamt inne hat. Ja, das heißt, es gibt danach auch andere Publikationen, wo dann erwähnt wird, ja, und keine Ahnung, Amtsträger der Baronie von Zweimühlen. So. Aber wird halt dann nichts weiter zu gesagt, wer das ist oder so. Und es gibt Gruppen, da war das ein voll tätowierter, sehr behaarter Gjalsker, Tierkrieger. Es gibt Gruppen, da war das vielleicht sogar der Gruppenmagier aus Versehen. Ja, es gibt Gruppen, da war das eine Ritterin oder ein Akademiekrieger oder der Zwerg. Ja, und das ist halt, weiß ich nicht. Haben viele Leute als sehr befreiend und sehr schön empfunden, sich da wirklich austoben zu dürfen und da wirklich so ein Stück Land, aventurisches Land zu bekommen, wo halt wirklich gesagt wird, okay, wir als Redaktion packen das nicht an. Ja, ihr könnt da wirklich machen, was ihr wollt, egal welche Katastrophe da passiert ist, das ist okay, egal was ihr euch da aufgebaut habt, das ist okay. Und ja, und das ist, da haben wir immer viel, sehr, sehr viel Feedback zu bekommen. Also, und es wurde auch immer wieder gesagt, oh, wann gibt es da mehr dazu, wann gibt es nochmal sowas? Das ist sehr, sehr gut angekommen, tatsächlich. Und es ist ja auch so, dass es so ein bisschen einen zusammenbringt, irgendwie. Auch wenn man dann irgendwie sagen kann, ja, und ah, ja, wir sind auch Baron von Zweimühlen. Das, ja.
Gibt es denn auch so Massenkampfregeln und Belagerungsregeln und so irgendwo? Die bräuchte ich ja im Idealfall auch, wenn ich das
Jein.
ernst nehmen würde.
Also nicht im Abenteuer selber. Also es gibt so Regelungen für Scharmützel, ja. Es gibt ja dann quasi noch etwas, was als ein Nachfolgeband gilt. Das ist mit wehenden Bannern. Das federführt der Michael Marsberg dann verantwortet hat. Und da gibt es auch solche Sachen. Also das erzählt dann quasi die Geschichte um die Region noch weiter. Ist aber nicht mehr ganz so sandboxig. Da ist viel, viel Plot drinne.
Den
Also.
Michael nehme ich immer noch krumm, dass er nicht beim Mausritter beim Übersetzungsimpressum Michael Mausberg reinschreiben hat lassen. Das ist so verschenkt. Ja, denn ich frage nach, denn es gibt bei D&D Classic auch wieder, wir sind im Jahr 84, 85, 86, in dem blauen Experten- und türkisen Ausbau-Set gibt es dann auch Regeln dafür, dass du deine eigene Baronie dein eigenes Reich beherrscht. Da gibt es dann halt auch die sogenannte Kriegsmaschine, wo du halt sämtliche Massenschlachten mitführen kannst. Es gibt Belagerungsregeln. Es gibt Regeln für SpezialistInnen, die du dir einkaufst für verschiedene Positionen bei Hofe und sowas. Und sowas, das sind auch wahrscheinlich insgesamt vielleicht 15, 16, 20 Seiten oder so. Das hätte doch auch hier.
Wir haben, also es gibt auch wirklich so Sachen wie, keine Ahnung, was machen die Eltern selber, wo kann man zum Beispiel Leute einsetzen für bestimmte Funktionen oder so, sei das was Taktisches, sei das so die Alltagsverwaltung der Baronie oder so. Ja, also man hätte das beliebig aufblasen können, auch das auf jeden Fall. Aber ja, also es gibt, ich glaube, es war auf jeden Fall irgendein Belagerungsgerät oder so war auch drin oder sowas. Aber ja, du hast halt, auch da war die Anforderung, an welche Bücher du brauchst dafür, enorm. Ja, also enorm. Wie halt so üblich. Ja.
Okay, gut.
Nee, aber das, wie gesagt, ja, gibt einem halt so ein eigenes Stück Aventurien. Und das, damit ist das, glaube ich, so, ja, weiß ich nicht, würde ich auf jeden Fall schon nochmal machen. Ich weiß, die Einsteigerbox macht das teilweise auch, die sie jetzt haben, aber halt nicht ansatzweise in dem Umfang. So, was noch? Dann haben wir noch ein Abenteuer. Damit wechseln wir jetzt aber den Kontinent. Und das ist tatsächlich ein Abenteuer, das auch etwas sehr Ähnliches macht wie von eigenen Gnaden und mit wehenden Bannern. Und zwar hast du es da zum Hochhalten, das Lied des Lore.
Welche, in welchem ist das drin?
Was? Das Lied des Lore. Das Lied des Lore ist ein Einzelabenteuer.
Das Einzelnes im Leben.
Ja, doch.
Nein.
Doch.
Du lügst.
Nein, ich lüge nicht.
Ich hab alle Mürer nur.
Nein, ich lüge nicht.
Ich suche, red mal.
Ja.
Ich werde heimlich,
eine Abenteuer gefunden, was Moritz nicht hat.
Nein, das kann nicht sein.
Ja. Das sagst du. Ja, es war eins der letzten Abenteuer, was rausgekommen ist. 2015, glaube ich. Und ich muss gleich sagen, dass ich sehr befangen bin, was dieses Abenteuer angeht, weil ich.
Das habe ich nicht.
Oh, Entschuldigung.
Bei mir hört es mit M22 Schatten über Daranel auf.
Mensch. Oh nein, Mensch, Moritz, da müssen wir doch was machen.
Da, ich werde sofort. Mail an Götzes raus.
Ja, Mail an Götzes raus. Und dann so Capital Letters. Warum habe ich dieses Abenteuer nicht? Ja, genau. Also, das Lied des Lore. Und wie gesagt, ich bin befangen, weil ich alle Leute, die daran mitgearbeitet haben, tatsächlich sehr gut kenne und mit denen ja sehr gut befreundet waren damals. Was ist es? Es geht um eine Region, die heißt Lordal. Aha, es gibt da auch einen Lor, das ist ein Fluss. Und da passieren Dinge. Das ist eine Gegend, ich will jetzt auch nicht total spoilern, es ist eine Gegend, die ist so ein bisschen jaldingisch geprägt. Das sind so die muranischen Torwaller. Und auch dort ist es so, es hat einen Plot, also es gibt so eine Geschichte, da sind vor vielen Hunderten von Jahren Dinge passiert, die bis heute nachwirken. Und die Region ist quasi so dabei, im Chaos zu versinken. Und dann werden die Heldinnen dort reingeworfen. Und was sie dort dann machen, ist tatsächlich einfach ihnen überlassen. Also es ist so, die kriegen wirklich minimale Vorgaben. Sie kriegen ein paar Probleme vor den Latz geworfen, die es zu lösen gibt. Und wie sie das dann machen, da ist das Abenteuer wirklich wunderbar modular. Sie lernen die Gegend kennen, sie können sich fast beliebig bewegen dort. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Infos, es gibt sehr, sehr viele Ereignisse. Es hat auch tatsächlich Konsequenzen, was sie dann machen für das Weitergehen des Abenteuers. Und zwar hängt das dann davon ab, wie gesagt, ich will nicht so hart spoilern, je nachdem, wie erfolgreich sie mit dem sind, was sie da dann machen, so im ersten Teil des Abenteuers, hat das dann wirklich tatsächlich später auch Auswirkungen. Und das ist finde ich wirklich sehr, sehr gelungen. Ist ein sehr modernes Abenteuerdesign, hat eine fesselnde Geschichte, aber es ist wirklich, liegt so an den Spielenden, wie tief sie da eintauchen wollen, wie viel sie davon mitnehmen wollen. Und sie haben da wirklich eigentlich so, auch wenn es nur 72 Seiten hat, wirklich fast alle Freiheiten. Und die Region selber ist sonst nicht so wahnsinnig beschrieben. Das heißt, man kann da auch wirklich alles noch machen. Wenn man zu hart vom Abenteuer oder von dem, was drinnen steht, halt irgendwie abweicht. Klar hat man Arbeit, aber ich finde so, dass das bietet eigentlich fast alles, was man da zum Spielen braucht und macht das sehr, sehr schön.
Dann lass mich tatsächlich ergänzen, denn ich habe gesagt, wir könnten Myra nur wahrscheinlich eine eigene Folge machen.
Ja.
Ich habe hier von 2012 Jäger und Beute, wo auch Mairi beispielsweise mit einem Abenteuer vertreten ist. Mhm. Aber da sind zwei Abenteuer mit riesigen Sandbox-Elementen. Und zwar zum ersten Albtraum des Todes von Matthias Freund und Lena Kalubna. Da haben wir nämlich hier diese komplette Welt, wo wir auf eine Jagd gehen nach was auch immer. Aber wir können das wirklich frei erforschen. Und Fabian Talkenberg, die Herren des Waldes. Da haben wir hier so eine Schlucht, die wir so mit Fluss hinaufreisen, aber wir müssen uns nicht an Flussstraße oder sonst was bewegen, sondern wir können überall hergehen. Es gibt überall Begegnungen, die stattfinden können. Und das ist 2012, ist ja, sagen wir mal, relativ frühes Uhrwerk Myranor. Mhm. Und in den folgenden Jahren kamen tatsächlich immer mehr Sachen, wo so freie Dinge zu finden waren. Also von mir aus könnten wir gerne noch eine Myranor-Sonderfolge
machen. Wir hatten ja mal eine Folge, wo wir alle Myranor-Publikationen besprochen haben, aber halt nur so oberflächlich. Also bei den Abenteuern müssten wir dann wahrscheinlich schon so ein bisschen mehr ins Detail gehen. Wobei tatsächlich so viele Myranor-Abenteuer kenne ich gar nicht. Ich müsste mich wahrscheinlich erstmal hart einlesen, weil ich kenne ja nur das, was ich gespielt habe. Oder mal so ein, zwei Sachen oder jetzt halt das, weil ich die Leute kannte, die es geschrieben haben. Aber ich kenne sehr wenig tatsächlich.
Ich dürfte da relativ viele von vermutlich Korrektur gelesen haben, so in der Zeit.
Ich kenne irgendwie so ein, zwei Sachen vom Alex, die Überfahrtskampagne und dann, ich glaube irgendwie so am Ende ein, zwei neuere Sachen, weil ich die abnehmen musste. Mhm. Aber,
Du hast immer gesagt, nee, geht nicht.
Habe ich immer gesagt, nee, geht auf gar keinen Fall.
Voll die Scheiße.
Dann kam dann immer jemand und sagte mir, was, aber die können doch nicht schon wieder irgendwie einen Splitter der Dämonenkrone. Und ich dann immer so, ach doch, geht, alles läuft, ist mir egal. Lass sie doch machen, ist doch schön. Das war immer so meine Meinung. Lass sie das doch einfach machen. Ich finde das in Ordnung. Jeder darf mitmachen. So. Padona. Stimmt, Padona. Ja. Das habe ich
auch gelesen. Was? Padona Sandbox?
Was? Padona. Padona spielt nicht im Sandkasten. Die
ist da zu erwachsen für. Mm-hmm.
Die hat außerdem unanständige Förmchen. Das können wir hier nicht machen auf Twitch. Ansonsten hatte ich noch aus unserer klugen Liste, Myranor Sonderfolge ist auf jeden Fall notiert. Ansonsten hatte ich noch auf unserer klugen Liste, was denn so an Spielhilfen sandboxig ist. Da hatte ich aufgeschrieben, aber das ist halt natürlich auch sowas, was so völliger Informations-Overload ist. Die Garrett-Box, auch die ist federführend von Anton. Und an der habe ich auch sehr viel gearbeitet, deswegen kenne ich mich damit auch ganz okay aus. Und da gibt es zum Beispiel auch, du hast diese riesige Stadt, die ist beschrieben. Du hast einzelne Elemente, Personen, die da beschrieben sind. Du hast Fraktionen, die beschrieben sind, wie zum Beispiel irgendwelche Handwerker, Gilden, Diebe. Recht und Ordnung ist so ein Leitmotiv, was sich durch diese ganze Box zieht. Das gibt es dort und du kannst dann damit einfach spielen. Es gibt auch eine Stadtkampagne, die damit drin ist, mit drei Abenteuern. Die sind sehr linear und sehr auf das Produkt bezogen. Deswegen auch in der Box drinne. Aber das ist tatsächlich so, dass du mit dieser Box alleine schon so, keine Ahnung, bestimmt tausende Stunden Spielspaß haben könntest. Völlig problemlos. Einfach, weil alle Stadtteile beschrieben sind. Nicht alle Gebäude, um Gottes Willen. Also es sind sehr viele Gebäude beschrieben, sehr viele Leute. Und du kannst tatsächlich auch teilweise Also merken kann sich das niemand. Ich kenne mich relativ gut aus, aber ich kann mir auch nicht alles merken. Aber du kannst halt wirklich sowas machen, wie du legst Leuten Stadtplan hin und sagst, so und jetzt. Und dann können die sagen, ja, da gehen wir jetzt hin. Und dann kannst du da was machen, ja. Auch wenn das Haus nicht beschrieben ist. Es gibt tatsächlich so Zufallsmodule auch für zufällige Häuser. So, es gibt so eine archetypische Mietskaserne zum Beispiel, die man überall so im Südquartier hinsetzen kann, wo man sie halt gerade braucht, ne? Es gibt Personen, Begegnungen, welche Informationen die Heldinnen bekommen können. Und viele von denen stoßen dann halt so kleinere Plots oder Abenteuerideen an, die dann in den Mysterien erklärt werden. Und man kann da viel auch ohne Vorbereitung tatsächlich machen, indem man wirklich einfach guckt, weil die Informationen relativ kompakt aufgearbeitet sind. Aber auch da muss man dazu sagen, ich finde, da ist es gut, wenn man sich A, vorher die Zeit nimmt, sich einzulesen, und das ist wirklich viel Lesematerial, und B, es braucht einiges an Erfahrung und Improvisationstalent, damit das irgendwie halbwegs flüssig wirkt, im Spiel dann. Und dasselbe mit kleinerer Grundinformationsmenge gilt für die Havena-Spielhilfe, also die letzte jetzt, Havena Versunkene Geheimnisse heißt sie, glaube ich, ist jetzt gerade neu aufgelegt worden, einmal in regelfrei mit Mysterien hinten dran. Ich weiß nicht, ob ich das dabei so sinnvoll finde, tatsächlich da eine reine Spielerversion draus zu machen. Muss ich mir erstmal angucken, wie ich das finde. Aber ja, da kann man zum Beispiel so, ist auch von Anton, Gareth nur kleiner. Muss man sich nicht ganz so viel merken.
Ich muss an der Stelle hier tatsächlich, wo du das gesagt hast, mit man kann in jedes Haus reingehen, meinen guten alten Freund Axel grüßen, der das hier gerade hier nicht guckt. Aber das
Hallo
ist wurscht,
Axel.
denn der kann in den Forgotten Realms mit AD&D 2 Regeln alles einfach so leiten. Das ist der Hammer. Wo wollt ihr denn anfangen? Hier südlich der Mondsee. Und dann, wo wollt ihr denn? Hier diesen Fluss runter. Und dann kann der das einfach so leiten, weil der sich tatsächlich A gut auskennt und B in so einer komischen alten Jute-Tasche zur Not alles noch rausgekramt kriegt, was er an der Literatur benötigt. Also so eine freie Sache, oder zumindest hat sie sich unfassbar frei angefühlt, habe ich wirklich in den letzten 400 Jahren kaum gespielt. Also Axel, Respekt, du wirst es nie hören, aber gute Arbeit.
Vielleicht sagt sie mal jemand, ja. Also, aber ja, nee, also sowas, ich weiß nicht. Also persönlich, so Stadtsettings, ich meine, mein Herz schlägt für Stadtsettings. Du sagst halt immer, ja, aber wo ist denn da Exploration? Ich sage, man kann auch in der Stadt erforschen. Also
Doch, doch, natürlich.
gerade in Gareth läuft man sich dumm und dusselig, ja. Vor allem, weil es ja nicht nur Gareth gibt, sondern es gibt noch die Garether Kanalisation. Es gibt dieses fantastische Element, das so die sogenannten Nirgendgassen, die so quasi so eine Mischung sind aus, man weiß es nicht, sind das Feengassen, sind das dämonische Gassen, die verschiedene Teile der Stadt teilweise auch ganz absurd miteinander verbinden. Und in Havena ist das auch so, da hat man keine Kanalisation, beziehungsweise da ist alles ja geflutet worden, aber man hat die Unterstadt mit sehr, sehr fantastischen Elementen, verschiedene Stadtteile mit ganz eigenem Flair, auch da Persönlichkeiten, verschiedene ja, Fraktionen. Und jede Menge Abenteuerpotenzial, einfach so, dass man da jemanden reinwerfen kann und wirklich auch sagen kann, ja, wir spielen heute kein Abenteuer, wir spielen einfach Stadt. Und mir liegt sowas total. Ich bin sowieso dafür, dass man eigentlich für jede Stadt eine Stadtspielhilfe machen sollte. Auch sowas wie, was damals ja noch gab, Patrizier und Diebesbanden, da waren ja auch Städte beschrieben mit ja, so entsprechendem Fokus auf eben Dieben zum Beispiel oder Patriziern. Sowas, ich fände das total toll. Also, ich
Nein,
mag sowas.
ich muss sagen, ich habe niemals behauptet, dass es in der Stadt keine Exploration gibt. Ich habe nur gesagt, dass es bei Herren von Korb für mich nicht im Zentrum steht.
Ja.
Da steht im Zentrum, seinen Job zu machen und zu überleben und zu gucken,
Zu
was wo
überleben,
wie
ganz
passiert.
richtig, ja.
Nee, natürlich kannst du eine Stadt genauso erforschen wie einen gigantischen Dungeon. Also es gibt ja, was weiß ich, bei D&D Under Mountain, wo du einfach egal hingehen kannst, wo du möchtest, und du wirst irgendwelche Dunkelelfen oder irgendwas anderes Unerfreuliches finden. Oder Wildnis, das ist wurscht. Nein, das Exploration wird natürlich in der Stadt super stattfinden.
Nee, und das mit Havena ist ja tatsächlich, Havena war ja auch die erste Stadtspielhilfe überhaupt, ne? Und das war auch damals schon eigentlich so ein riesiger Sandkasten, diese Stadt. Ja, das war so, hier hast du folgende Gebäude, hier hast du folgende Stadtteile und hier hast du Abenteuer, die du hier machen
Ja, ist
kannst.
nicht.
Und ja, sieht man leider nicht. Ah, jetzt. Ja, Havena, da
Ja.
unten, ganz knapp im Bild noch, neben dem Stuhl. Ja. Aber genau, das war halt damals ja auch eine totale Novität. Das war so, oh, eine Stadt, ja. Also bei DSA. Es gab ja in anderen Systemen sowas durchaus. Dieses mit den zwei großen D-Buchstaben, habe ich gehört. Die haben sowas
Da
auch schon
gab
mal
es
gemacht.
nicht. Aber
Ja.
tatsächlich nicht so. Also
Nee.
Spekularum oder sowas wurde da mal beschrieben. Havena müssten
Ich
wir wahrscheinlich
glaube auch, die
schon nach.
Garrett-Box vom Umfang her so ziemlich alles, was ich bisher gesehen habe. Also ich würde sagen, es gibt keine andere Stadt, die im Rollenspiel so ausführlich beschrieben ist. Falls ihr es natürlich besser wisst,
Ja. Ich würde sagen,
schreibt es
spontan
in die Kommentare.
Monte Cook Ptolos ist wahrscheinlich, hat wahrscheinlich noch mehr Seiten.
Vielleicht mehr Seiten, aber meinst du, die haben fast 2 Millionen Zeichen?
Bestimmt. Der Monte, der schreibt dir 2 Millionen Zeichen an einem Vormittag weg.
Stimmt, ja, locker, locker,
Nein,
so.
aber
Mit der
nein,
linken Arschbacke, ja.
ich fürchte schon.
Ich weiß es tatsächlich nicht, aber es ist auf jeden Fall viel. Und das sage ich nicht nur, weil ich daran sehr lange gearbeitet habe, sondern es ist wirklich viel. Nee, gut. Aber ich würde fast sagen, damit haben wir zumindest das geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Falls wir etwas, wie gesagt, sträflich vergessen, vernachlässigt haben, euer Lieblingsabenteuer war nicht dabei oder ihr seid einfach komplett anderer Meinung als wir, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Und ja, wir haben ja schon gesagt, vielleicht gibt es tatsächlich einen zweiten Teil, in dem wir uns dann nochmal mit myranischen Abenteuern beschäftigen. Wir könnten theoretisch auch so ein Double-Feature machen und könnten uns mit myranischen und uturischen Sachen beschäftigen. Wobei für Uturia gab es ja nicht so viel. Aber bei Uturia wurde ja auch immer gesagt, ja, Exploration ganz groß, ne, und auch viel Modularität. Und das, was dann am Ende bei rausgekommen ist, war ja nicht so, ne? Ja, könnten wir auch drüber reden. Die Gunst des Fuchses, sagt Letubili. Ja, die Gunst des Fuchses ist ein Heist-Abenteuer. Bei Heist-Abenteuern könnte man generell fast eigentlich immer sagen, naja, das sind so mehr oder minder Sandboxen, weil einem wird der Schauplatz hingeworfen und entsprechende Informationen und dann mach mal. Ich weiß nicht, ob es eine Sandbox ist. Was meinst du? Sind Heist-Abenteuer, die so aufgebaut sind, wäre das automatisch eine Sandbox?
Für mich nicht, aber du
Ja.
kannst halt, wenn es gut beschrieben ist, kannst du ja einen Heist sehr frei ausführen, wäre aber für mich nicht das, was für mich eine Sandbox wäre. Aber was noch viel wichtiger ist, falls irgendjemand von euch das Lied des Lore rumliegen hat und mir das unbedingt schicken
Schicken
möchte,
möchte. Deine
ihr könnt
Adresse gerne
sicher
per
meine
DN.
Adresse,
Ja.
genau, meine Adresse irgendwie bekommen. Ich bin da gar nicht so. Weil also ich bin total schockiert. Ich habe ja wirklich, ich habe
Ich
alles
auch. Also
Erwähnungsabend.
ich hätte nicht damit gerechnet, dass du jemals ein Abenteuer, vor allem dann noch ein Myrano-Abenteuer finden, was du nicht hast, ne? Es tut mir jetzt
Und
leid.
von dem ich nicht weiß, dass es existiert. Das
Ja.
kann doch nicht sein. Also, gibt
Hier,
euer
Null
Bestes
Arg
und hofft.
sagt noch mal, ich möchte noch mal dagegen protestieren, Exploration und Sandbox gleichzusetzen. Ja, also,
Das ist ein Element, habe ich gesagt.
ja, also ich sage auch, es ist nicht immer das Wichtigste. Also, ja, nee, ich würde schon sagen, es ist nicht immer das wichtigste Element, aber es spielt oft eine sehr große Rolle, einfach. Wenn es jetzt nicht gerade zum Beispiel ein Stadtabenteuer ist oder ein Stadtszenario. Oh nein, die Leute gucken schon nach hier, ob sie das Abenteuer noch für dich
Ja, ich
haben.
bin gerührt. Noch gerührter
Wie
wäre
lieb
ich,
ist
wenn Sie
das?
es jetzt und mir
Ich würde
schicken.
dir auch meins geben, aber erstens muss ich das dann aus dem Ausland verschiffen und zweitens ist das
Nein,
mein
nein, nein.
persönlich für mich zurückgelegtes Exemplar
Nein,
gewesen.
das geht nicht.
Ja, das ist schwierig. Da würde ich
Ich
mich
habe
auch
auch
ungern
wirklich
von trennen.
meine ganzen DSA 4 und 4.1 Sachen verkloppt, bis auf Sachen von Leuten, die ich kenne.
Ja, ich hab das auch gemacht. So, ich habe nur Sachen behalten. Ich musste mehrfach umziehen und dann halt auch einmal über See umziehen. Und da muss man schon sehr gucken. Und dann habe ich halt auch gesagt, ich behalte nur Sachen, zu denen ich irgendwie emotional eine große Verbindung habe oder auch bei denen ich so viel reingeschrieben habe, dass man das niemandem mehr geben kann. Ne? So, es gibt solche Abenteuer. Und ich schreibe sehr gerne in Bücher rein. Ja, und das habe ich dann behalten. Und natürlich habe ich hier noch so ein paar original eingeschweißte Perlen stehen, die mir dann hoffentlich vielleicht irgendwann meine Rente sichern. Ja,
aber das Problem ist, du darfst jetzt nicht zu lange warten, weil irgendwann ist die Welle mit DSA 4.1 abgeflaut.
So das? Ja, ach nein, das sind so zeitlose Klassiker wie die nicht mehr erhältliche Version der Historia. In oder sowas. Also.
Erstmal danke an den Chat. Das Pardona-Solo habe ich natürlich tatsächlich, das ist ja klar. Und Alirion schlägt vor, dass ich bei Patrick nachfrage. Das werde ich in den nächsten Sekunden tun, seid unbesorgt. Aber ich fürchte, der hat auch keine Palette davon mehr im Keller.
Nein, meinst du?
Nee.
Hier wird auch schon gesagt, wenn du deine Garrett-Box hergeben würdest, da würde sich Alirion opfern, sie ihr ein neues Zuhause zu geben. Ja,
ja, das ist edel.
Die ist sehr beliebt. Ja, auf jeden Fall. Ehrenhaft ist das. Ja, aber vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Es hat uns Spaß gemacht mit euch und ich bin sehr gespannt, was wir als nächstes machen. Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Das klären wir. Das klären wir noch auf dem kurzen Dienstweg. Und bevor ich jetzt hier zerschmelze, gucken wir jetzt noch ganz kurz, was es diese Woche noch so gibt.
Mir fällt gerade ein, ich komme morgen vielleicht nach Koblenz in den Zeitgeist. Wenn irgendjemand dieses Abenteuer noch irgendwo zum Originalpreis in einem Lager liegen hat, dann ist es Stefan. Also,
ja, vielleicht.
Ich schaue mal nach.
Ja. Genau, so, heute haben wir abgefrühstückt, morgen ist Dienstag und da ist ab 18 Uhr Mayri bei Ben zum D&D-Spielen und am Mittwoch gibt es Warhammer Enemy Within, geht weiter ab 20 Uhr und dann haben wir noch einen Programmpunkt am Freitag und zwar gibt es da den Myrnor Crowdfunding Abschlussstream. Ich weiß nicht ab wann, ich vermute ab 20 Uhr machen wir das dann. Genau, da endet das Crowdfunding für Myrnor 5th Edition, an dem ihr natürlich gerne noch teilnehmen dürft, bis dahin auch. Und das wird bestimmt auf jeden Fall spannend, stimmungsvoll und freudig, hoffentlich. Ja.
Ich habe gesehen, Myrnor hat die 100.000 gerissen. Mhm. Und Jocke würde sich freuen, wenn die 125.000 fielen, denn dann schreibt er ein Abenteuer. Also, schauen wir mal.
Sehr nice, sehr nice. Ja, ansonsten, ich hoffe, ihr zerfließt nicht und es wird nett und nicht so kalt. Plötzlich, bei uns nächste Woche ist es dann so wieder um 10 Grad runtergehen. Ich verstehe dieses, was sie hier Wetter nennen, nicht. Aber so ist das im Leben. Wird wahrscheinlich nicht mehr besser. Ja, bleibt trocken, zerfließt nicht. Grillt vielleicht irgendetwas Schönes. Und was machen wir jetzt noch? Wir gehen jetzt noch zu Mauki. Wie wär's? Schicke ich euch nochmal bei Mauki vorbei. Dann winken wir huldvoll, Moritz.
Kann ich.
Winken wir huldvoll.
In den Sonnenuntergang.
In den Sonnenuntergang? Hier geht die Sonne nicht unter. Das ist alles zu früh.
Oder muss ich noch huldvoll winken?
Genau. Mach's gut.